etwas, was vielen Arbeitgebern, die nicht so militäraffin sind, nicht wissen und eigentlich nicht wissen. Ich habe einen Milizsoldaten im Haus. Was kann der eigentlich wirklich und was bringt der für Kompetenzen mit, die er vielleicht so auf der Uni nicht gelernt hat?
Wenn der Alarm kommt, muss ich innerhalb von längstens 30 Minuten wissen, ob ich den Einsatz fahren kann oder nicht. Das muss natürlich auch mit dem Arbeitgeber abgestimmt sein. Da war die Universität sehr unterstützend und entgegenkommend, was diese Vereinbarung betrifft.
Wie du ansprichst, die Familie darf man nicht vergessen und muss man entsprechend immer wieder berücksichtigen, immer wieder auch abholen und betonen, wie wichtig einem das ist, sowohl der Beruf natürlich, aber als auch die Miliz, und da die richtige Balance finden. Das ist ganz wichtig, weil ohne den Support von daheim wird das auch nicht funktionieren.
Es ist auch dahingehend interessant, dass man beim Bundesheer Dinge macht, die man in der Privatwirtschaft schlicht und einfach nicht machen kann. Ich denke jetzt an die letzte Übung, Handgranaten werfen. Kannst du zivil, nicht legal.
Hergehört, der Bundesheer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hergehört. Mein Name ist Marcel Taschwer und meine heutigen Gäste führen offiziell ein Doppelleben. Sie sind also quasi wie Bruce Wayne als Batman. Der ist ja Unternehmer und Zivilperson bei Tag und Retter von Gotham City bei Nacht. Der einzige Unterschied ist aber, dass bei uns es nicht um fiktive Superhelden geht, sondern es geht um wahre Personen, die Verantwortung übernehmen. Es geht um unsere Milizsoldatinnen und Milizsoldaten. Es geht um unsere Bürger in Uniform. Und da haben wir ja bereits in Folge 37 mit der Reaktionsmiliz gesprochen und heute tauchen wir nochmal ein in das Milizthema und es freut mich ganz besonders, dass ich an meiner Seite für dieses Thema drei Hochkaräter gewinnen durfte. Anna, Universitätsprofessorin für Kulturgüterschutz und militärisch Major und Kommandantin der Katastrophenhilfeeinheit AFTRU. Christian, Chefingenieur und leitender Techniker in der Motorenentwicklung, militärisch Hauptmann und Kommandant der Pionierkompanie Steiermark. Und Stefan, stellvertretender Chefredakteur Major und Kompaniekommandant beim Jägerbataillon Wien 2. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und das geht auch leitet über zur ersten Frage. Wie würdet ihr euch eigentlich zivil oder militärisch selbst vorstellen oder beschreiben?
Ladies first.
Ja, ich bin Professorin für Kulturgüterschutz an der Universität für Weiterbildung Krems und militärisch bin ich Kommandantin der AFTRU, der Austrian Forces Disaster Relief Unit.
Was ist spannender?
Die Verschnittmenge aus beiden.
Das ist eine diplomatische Antwort zu Beginn, aber wir werden später noch weiter abtauchen. Stefan, wie würdest du dich zivil oder militärisch vorstellen?
Ja, mein Name ist Stefan Tesch, ich bin 39 Jahre alt. Ich bin Kompaniekommandant beim Jägerbataillon Wien 2. Wir sind ein reines Milizbataillon. Im Zivilberuf bin ich stellvertretender Chefredakteur des Magazins Militär Aktuell. Wir sind ein Militärmagazin in privater Hand. Und ja, führe sowohl bei Tag als auch bei Nacht dieses Doppelleben, was du angesprochen hast.
Christian, wie schaut es bei dir aus?
Ja, mein Name ist Christian Huppmann. Ich bin zivil in der Motorenentwicklung tätig und hier für das Produkt Motorrad als leitender Techniker zuständig. Also bin hier sehr tief in der Technik drinnen und als Pendant dazu auch in einer technischen Einheit, in einer Pionierkompanie im militärischen Sinne. Da als Kompaniekommandant leite ich diese Kompanie entsprechend und kann hier auch wieder beides abdecken, was auch die Miliz entsprechend, glaube ich, auszeichnet, die zivilen Fähigkeiten, die man ins Militär mitbringen kann.
Wie war das bei dir, Christian, rückblickend jetzt auf deinen Werdegang, auf die Ausbildung? War diese Technikaffinität immer schon da und zuerst die Ausbildung zur Technik und dann der Verschnitt mit dem Bundesheer oder zuerst Bundesheer und dann die Vertiefung in der Technik?
Ja, in dem speziellen Fall war es wirklich zuerst das Bundesheer. Also ich habe die AHS normal absolviert, habe mich aber während des EF-Jahres schon entschieden, dass ich ein technisches Studium machen werde und habe dann auch die Möglichkeit bekommen, im EF den Pionierdienst zu absolvieren, die Ausbildung zum Pionier. Und entsprechend hat sich das dann verschränkt. Also die ersten technischen Handgriffe als Pionier, sei es das Schweißen, das Schrauben, wirklich diese handwerklichen Fähigkeiten haben wir an der Pioniertruppenschule gelernt. Das habe ich dann weiternehmen können und dann in der technischen Ausbildung an der FH vertiefen können und hat eben sehr gute Schnittmenge ergeben im Endeffekt.
Also EF einjährig freiwillig zuerst gemacht, dann quasi die Pioniervertiefung und dann ging es an die Fachhochschule. Wie war es während der Zeit an der Fachhochschule? Hast du da bereits währenddessen auch deine militärischen Lehrgänge weitergemacht oder die Milizfunktion sozusagen da geruht und du hast sie erst danach wieder aufgenommen oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist ein guter Punkt, nachdem ja die Fachhochschule schon eine sehr verschulte Ausbildung ist, hat man da sehr wenig Zeit für diverse Kurse und Tätigkeiten in der Miliz. Nichtsdestotrotz habe ich versucht, das auch dahin weiterzutreiben, aber erst nach Abschluss der Fachhochschule konnte ich dann da vertieft einsteigen und dann vor allem die Offizierslaufbahn und die weiteren Kurse durchführen.
Stefan, wie war es bei dir? Zuerst Bundesheer und dann Zivilberuf oder Zivilberuf und dann wieder Bundesheer?
Bei mir war das eigentlich eine synchrone Phase. Ich bin einer der wenigen Offiziere, der nicht EF gemacht hat. Ich habe ganz normal Grundwehrdienst gemacht, habe dann ein bisschen während des Studiums das Bundesheer als Studenten-Nebenjob gemacht. Sehr interessant, auch finanziell ein gutes Thema, ja. Habe dann Unteroffizierskurse, Stabsunteroffizierskurse gemacht, habe mich da einfach immer weiter gedient und dann irgendwann die Nachhollaufbahn zum Offizier gemacht und synchron dazu eben zivil studiert. Ich habe an der Uni Wien Publizistik studiert, habe dann auf der Donau-Uni Wirtschaftsjournalismus studiert und war dann auch angestellt, zum Teil auch selbstständig. Und das Bundesheer war manchmal mehr, manchmal weniger in gewissen Zyklen meines Lebens präsent. Jetzt ist es gerade sehr präsent und ja, schauen wir, was die Zukunft bringt.
Rückblickend auf diese Zeit, wie schwierig war es, Studium und Bundesheer unter einen Hut zu bringen?
In meinem Fall war das keine große Herausforderung, weil mein Studium jetzt sehr viel Spielraum für Nebentätigkeiten hatte.
Ja, Anna, bei dir, im Gegensatz zu den beiden Herren am Tisch, ist es so, dass du dich freiwillig fürs Militär entschieden hast und für die Laufbahn. Was war aber zuerst, zivile Ausbildung oder militärische Ausbildung?
Ich habe mich nach der Matura 2004 zum Ausbildungsdienst zum Bundesheer gemeldet, habe also tatsächlich auch Ausbildungsdienst gemacht, also ein inhaltliches Äquivalent zum Grundwehrdienst 2005 absolviert bei der 3. Kompanie Jägerbataillon 15 in Freistadt damals und bin dann abgerüstet nach 9 Monaten und habe zu studieren begonnen in Salzburg.
Und wie war es da während der Studienzeit, die Vereinbarkeit mit dem Militär?
Insofern schwierig, als es zu dem Zeitpunkt die Kurse, die ich gebraucht habe, die Milizunteroffizierskurse nicht gegeben hat. Die wurden nicht angeboten. Ich bin nämlich der nächste Offizier am Tisch, der die Nachhollaufbahn gemacht hat über den Stabsunteroffizier. Und die Milizunteroffizierskurse wurden erst wieder angeboten, wie ich mit dem Studium schon fertig war. Damit war für mich die Vereinbarkeit Studium und Militär nicht gegeben. Ich habe dann die diversen Ausbildungen mit dem Beruf kombinieren müssen und auch können.
Wir wechseln vielleicht ein bisschen in die Gegenwart. Wobei zuerst würde mich eigentlich noch interessieren, diese Entscheidung zur Miliz zu gehen. Was war da? Gibt es einen Moment, wenn ihr euch zurückerinnert? Oder gibt es vielleicht ein Gespräch? Gibt es eine Person, die euch in diese Richtung vielleicht ein bisschen geprägt habt, wo ihr gesagt habt, Miliz, das klingt super, das probiere ich.
Ich möchte da meinem Kompaniekommandanten danken, wie ich damals Grundwehrdiener war, der Oberst Schadenbauer, der ist jetzt auch noch im Bundesministerium, glaube ich, tätig. Der hat mich damals dazu gebracht, die vorbereitende Kaderausbildung im Rahmen des Grundwehrdienstes zu machen und hat eigentlich in mir ein Feuer entfacht, bei militärischen Themen und auch ein bisschen weiterzugehen als der normale Grundwehrdiener. Und das hat dann dazu geführt, dass ich in Folge für den Milizunteroffizierskurs unterschrieben habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit bist du gefangen, weil damit unterschreibst du auch für eine gewisse Anzahl an Tagen Übungspflicht. Und dann dreht sich dieses Rad weiter. Und je mehr Kurse du machst, desto weiter unterschreibst du auch für Tage, wie es im Fachjargon heißt bei uns.
Der Christian nickt schon am Tisch und lächelt. Wie war es bei dir, Christian?
Ja, bei mir war prinzipiell die F-Ausbildung das Ausschlaggebende. Ich wollte nicht die normalen, damals 8 Monate dienen, sondern ich wollte ein bisschen eine Herausforderung erleben, wollte die 12 Monate auf mich nehmen sozusagen und ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und habe gedacht, da trifft sich das mit dem F ganz gut. Man kann sich eben entsprechend auch der Waffengattung spezifisch weiterentwickeln, was ich gemacht habe. Und nach diesem Ablauf des einjährig freiwilligen Jahres hat sich dann die weitere Laufbahn ergeben und mit den Positionen, die ich einnehmen durfte, habe ich gesehen, in welche Richtung ich mich weiterentwickeln wollte und konnte, und da hat mir einfach die Miliz die entsprechenden Möglichkeiten gegeben.
Anna, bei dir?
Ja, bei mir ist die Miliz eigentlich passiert und ich bin froh, dass es passiert ist. Bei mir war es im letzten Jahr vom Studium, wo ich dann einen Assistenzeinsatz an der Grenze machen wollte, um auch ein bisschen Geld zu verdienen, und das ist nur gegangen über die Miliz. Und zu dem Zeitpunkt war es dann auch schon möglich, für Frauen in die Miliz zu gehen. Und ja, da bin ich seitdem und sehr zufrieden mit dieser Entscheidung.
Jetzt haben wir schon ein bisschen über dieses Milizsystem, über Milizkurse gesprochen. Wenn ihr euch zurückerinnert an die ersten Kurse, die so angeboten wurden in Richtung Miliz-Unteroffizierslaufbahn. Wenn ihr zurückblickt, was waren da so spannende Themenbereiche, spannende Kurse, die vermittelt wurden, spannende Seminare oder auch lehrreiche Seminare?
Bei mir hat es diese Miliz-Unteroffiziersausbildung per se nicht gegeben. Als EF rüstet man als Wachtmeister ab und geht dann direkt in die Leutnantsschiene und Offiziersausbildung über. Die ersten Kurse da waren die Zugskommandantenkurse, vor allem im Bereich Pionier und den Fachbereich. Und das war für mich sicher sehr prägend. Einerseits die Mischung aus den Führungsgrundlagen, die man in den Zugskommandantenkursen lernt, andererseits auch wieder die Technik, die Pioniertechnik und die waffengattungsspezifische Ausbildung. Dieser Mix, gerade im Bereich, wenn man Richtung Offizier geht, der war für mich sehr prägend und sehr nützlich.
Zu diesen Schnittmengen und auch Angeboten, sage ich mal, von unterschiedlichen Soft Skills etc., werden wir später noch ein bisschen plaudern. Stefan, Anna, wie war das bei euch, bei diesen Anfangslehrgängen, sage ich jetzt mal, in der Miliz, bei diesen Anfangskursen, rückblickend, was waren da so spannende oder auch vielleicht herausfordernde Themen?
Ja, bei mir und ich nehme an, auch bei dir, Stefan, waren die Kurse noch der vorbereitenden Kaderausbildung der Miliz-Unteroffizierskurs 1, gefolgt vom Miliz-Unteroffizierskurs 2, 2 Wochen und 3 Wochen, gekoppelt mit diversen beorderten Waffenübungen dazwischen in der jeweiligen Funktion, die zu dem Zeitpunkt erreicht war. Bei mir ist vor allem der Miliz-Unteroffizierskurs 2 in extrem positive Erinnerung geblieben. Den habe ich gemacht in St. Johann in Tirol und wir sind sehr viel auf den Bergen unterwegs gewesen. Ein Tag davon war im September auf einmal mit Schneefall am Wilden Kaiser und wir haben die diversen Feuerstellungen dort oben beurteilt. Der ist wirklich in Erinnerung geblieben, dieser Tag. Absolut ohne Ausrüstung, die zu dem Wetter gepasst hätte. Da waren tolle Kurse, herausfordernd körperlich, aber auch das Lernen des Führens einer Gruppe und das Eingliedern in den Zug. Also diese ersten militärischen Schritte habe ich sehr positiv in Erinnerung.
Ja, für mich war der MUOC 1 und MUOC 2, also insbesondere der MUOC 1, gibt es ja alles jetzt nicht mehr in dieser Form. Ein bisschen ein Flash, weil als Grundlehrer bist du sozusagen im geschützten Rahmen deiner Kompanie und auf einem Kurs, da wirst du dann wirklich sozusagen auch deine Einzelleistung gefordert. Du kriegst einen Auftrag, du musst das umsetzen. Ist das eine Skizze? Ist das ein Wachradl ausmachen? Was auch immer. Und der MUOC 1 ist mir in Erinnerung geblieben. Der war in den Donauauen, nämlich nördlich von Wien. Ich meine, so weit sind wir jetzt nicht gekommen, weil der Kurs war auch in Wien. Es war Sommer, es war einfach voller Gelsen, voller Schnecken. Wir sind diese alte Arme dort durchwartet, wirklich mit dem Gewehr über dem Kopf und so bis zur Brust im Wasser. Gott sei Dank hat der Kurs dort nur eine Woche gedauert, aber war schon sehr prägend, sehr wenig Schlaf, ja, sehr viele Gelsen. Also denke ich noch immer dran, obwohl es fast 20 Jahre her ist.
Hat sich ein bisschen geprägt in Richtung Resilienz, in Richtung Stressfähigkeit oder was würdest du sagen, hast du da am meisten mitgenommen von diesem Kurs?
Niemals ohne Gelsenspray ausrücken, aber ich glaube, der hätte dort auch nichts mehr geholfen, aber das ist etwas, was, finde ich, an Wissenstransfer oder Know-how-Transfer auch sehr gut passiert in der Miliz, weil du ja Dinge wie, du schlafst vielleicht jetzt ein paar Nächte nur ganz wenig, du hast die Gelsenbelastung, du musst irgendwo Feuerwache halten, du musst vielleicht Beobachtungsaufträge durchführen, du kannst jetzt nicht einfach dich hinhauen und sagen, ich schlafe jetzt 8 Stunden. Ja. Aber trotzdem funktionieren, weil am nächsten Tag bist du vielleicht eingeteilt als Gruppenkommandant und dann muss das auch funktionieren. Und dass du sozusagen sagst, na, ich muss trotzdem performen und das kann man sehr gut auch in der Privatwirtschaft mitnehmen. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was vielen Arbeitgebern, die nicht so militäraffin sind, nicht wissen und eigentlich nicht wissen. Ich habe einen Milizsoldaten im Haus. Was kann der eigentlich wirklich und was bringt der für Kompetenzen mit, die er vielleicht so auf der Uni nicht gelernt hat?
Bringt mich eigentlich zu einem spannenden Thema. Würdet ihr sagen, dass euer Arbeitgeber recht milizaffin ist? Also einerseits, dass er sich auskennt mit der Thematik Miliz per se. Andererseits vielleicht es auch duldet, unter Anführungszeichen, dass ihr doch 1, 2, 3 Wochen im Jahr oder jedes zweite Jahr dann auf Übungen seid und auch gleichzeitig natürlich militärisches Know-how wieder zurück vielleicht mit ins Unternehmen mitbringt?
Ja, schließe ich da vielleicht gleich an. Mein Arbeitgeber weiß natürlich, dass ich Milizoffizier bin. Wir haben auch eine Vereinbarung, was kurzfristige Abwesenheit betrifft, wenn es um Aftro-Einsätze geht, die doch innerhalb von kürzester Zeit entschieden werden müssen. Also innerhalb von, wenn der Alarm kommt, muss ich innerhalb von längstens 30 Minuten wissen, ob ich den Einsatz fahren kann oder nicht. Das muss natürlich auch mit dem Arbeitgeber abgestimmt sein. Da war die Universität sehr unterstützend und entgegenkommend, was diese Vereinbarung betrifft. Ich behaupte aber dennoch, dass das Können, die Fähigkeit, wie es der Stefan schon angesprochen hat, alles, was ich mitbringe als Milizoffizier an Ausbildung, dass das nicht gesehen wird, beziehungsweise auch das Verständnis dafür fehlt, wie ich solche Personen vielleicht noch einsetzen kann, welchen Benefit und Mehrwert diese Personen hier mitbringen.
Vielleicht knüpfe ich gleich an auf die Frage, mein Arbeitgeber, ich bin erst seit kurzem wieder angestellt, ich war davor lang selbstständig, aber dadurch, dass wir Militär aktuell heißen, muss eine Affinität gegeben sein. Es blüht ihm erst der erste Einberufungsbefehl, den mein Arbeitgeber unterschreiben muss, so gesehen. Hat er nur ein bisschen Schonfrist.
Stefan, wie war es als Selbstständiger?
Als Selbstständiger war das sehr gut vereinbar. Ich habe in der Zeit meiner Selbstständigkeit auch den gesamten Stabsoffizierslehrgang absolviert, der, glaube ich, in Summe 12 Wochen auf 2-3 Jahre verteilt waren. Ich glaube, das geht als Angestellter sehr schwer. Das geht als Selbstständiger gut. In meinem Fall, ich habe Podcasts und Medienberatung für Firmen gemacht. Da habe ich mir das einfach gut eingeteilt.
Christian, bei dir?
Ja, bei mir, ich bin in einem Unternehmen tätig, das weltweit 10.000 oder 12.000 beschäftigt hat, entsprechend groß und entsprechend, glaube ich, fällt es dem Unternehmen leichter, auf eine Person prinzipiell zu verzichten. In meiner Position ist es so, dass man natürlich langfristig planen kann und soll mit den Übungszyklen beziehungsweise den Laufbahnkursen, das ist mit meinem Vorgesetzten natürlich abgesprochen, ist natürlich eine Herausforderung, diese Zeit immer abwesend zu sein und entsprechende Vertretung zu finden. Und ich glaube, da musst du bei dir einhaken. Es wird prinzipiell, werden die Skills, die ich habe, schon gutiert, aber sie werden nicht direkt mit dem Militär und mit der Milizausbildung verbunden, obwohl ich persönlich davon sagen kann, vieles davon habe ich aus der Miliz mitgenommen. Das wird aber sicher in der Firma nicht direkt da in Zusammenhang gebracht.
Das wird mich ja zur nächsten Frage bringen, wo ihr glaubt, was so wirklich essentielle Assets sind, Eigenschaften, Fähigkeiten, die ihr aus dem Militär mitgenommen habt in euer tägliches Leben, vielleicht in euer Privatleben, aber auch vor allem in euer berufliches Leben. Und eines an dieser Stelle möchte ich noch anbringen, inzwischen werden Ausbildungen auch zertifiziert, damit eben der Arbeitgeber auch ein bisschen mehr Verständnis unter Anführungszeichen darüber bekommt, was Inhalte sind oder welche Inhalte thematisch auch beim Militär vermittelt werden. Also auch hier wird schrittweise mehr und mehr daran gearbeitet, die Miliz sozusagen in diesen Berufsalltag zu integrieren. Jetzt aber zurück zur Frage, was sind denn so Fähigkeiten, Fertigkeiten, wo ihr sagt, das habe ich im Militär erlernt, das sind Fähigkeiten, die ich mir angeeignet habe, die ich im Zivilberuf, im Privatleben einfach brauche oder anwende?
Ich habe es zuerst eh schon kurz angesprochen mit dieser Übung oder mit dem Kurs in den Donauauen. Die Durchhaltefähigkeit, das ist zwar ein viel gepriesener Begriff, aber bedeutet einfach auch, dass man mitnimmt, wenn es sehr belastend ist, dass man am nächsten Tag trotzdem funktioniert. Das funktioniert super auch in der Privatwirtschaft. Und das Zweite, was ich eher dann in den weiterführenden Ausbildungen auf Kompanieebene, auf Stabsoffiziersebene jetzt auch sehr bei mir integriert hat, ist das Denken im Führungsverfahren, was in einem Befehlsschema mündet. Egal welche Aufgabe du hast, schaust du mal, was ist die Lage, was passiert einfach so rundherum, was ist dein Auftrag, ja, dein Arbeitgeber gibt dir einen Auftrag, was ist darin auch deine wesentliche Leistung, das ist eine ganze militärische Tugend, aber kann man super in die Privatwirtschaft ummünzen, ja, und wie ist dann die Durchführung? Wie mache ich es? Wie ist mein Kampfplan, mein Plan der Durchführung? Ja? Wie gehe ich es an? Es gibt das Befehlsschema, geht dann natürlich noch weiter, aber das sind so die drei essentiellen Dinge, wo man eigentlich Projekte im Kopf schnell managen kann.
Nicken links und rechts.
Ja, ich schließe gleich beim Stefan wieder an, beim Führungsverfahren und dem, was ich vor allem von den Stabsoffizierslehrgängen mitgenommen habe. Das ist das Denken in Varianten, unterschiedliche Courses of Action entwickeln, die ich dann umsetzen kann oder auch nicht. Aber ich habe mehrere Pläne sozusagen einmal in grober Variante am Tisch liegen und kann mich dann entscheiden, abhängig davon, wie die Umfeldbedingungen sind, wie sich ein Projekt entwickelt etc. Das hilft mir schon auch sehr viel im Beruf, wo ich auch eine Reihe von EU-Forschungsprojekten eben leite über diverse Grenzen, Nationen hinweg. Das ist schon ein großer Vorteil.
Ja, das sehe ich ähnlich oder die gleiche Erfahrung. Also vor allem das militärische Führungsverfahren als Offizier, das man lernt, vom Auftrag zum Befehl mit einem Raum-Zeit-Kräftekalkül, was habe ich für Möglichkeiten, was ist mein Auftrag und wie kann ich den erfüllen? In der Privatwirtschaft heißt das Projektmanagement. Man kriegt einen Auftrag von einem Kunden und muss den abarbeiten bis zu einem gewissen Ziel und das muss man erreichen. Und da muss man Varianten ausarbeiten, muss unter Umständen zwischenzeitlich flexibel agieren und die Umfeldbedingungen beleuchten. Einmal ist es militärisch, einmal ist es zivil. Der Sprachgebrauch ist doch ähnlich und man hat immer wieder die gleichen Stoßrichtungen, um schnell und effizient ans Ziel zu kommen. Und da, vor allem in der Offiziersausbildung, habe ich sehr viel mitgenommen.
Du sprichst ja diese Flexibilität an, Christian. Flexibel sein bedeutet bei dir einerseits im Zivilberuf, andererseits auf der Milizschiene, aber auch dritte Säule, würde ich sagen, familiär. Du bist verheiratet, zwei Kinder. Wie lässt sich das alles unter einen Hut bringen? Oder?
Ist natürlich sehr herausfordernd, muss man sagen. Also noch einmal auf den zivilen Beruf zurückzukommen. Ich bin sehr viel dienstlich unterwegs, sehr viel im Ausland, auch mehrere Wochen. Ist natürlich nicht leicht dann mit der Familie, die freut sich auch, wenn man wieder daheim ist und dann gleich wieder den Rucksack oder den Trossack zu packen und auf einen Kurs oder auf eine Übung zu gehen, ist sicher eine große Herausforderung. Man muss immer die Zeit sich sehr gut einteilen und vor allem, wie du ansprichst, die Familie darf man nicht vergessen und muss man entsprechend immer wieder berücksichtigen, immer wieder auch abholen und betonen, wie wichtig einem das ist, sowohl der Beruf natürlich, aber als auch die Miliz. Und da die richtige Balance finden, das ist ganz wichtig, weil ohne den Support von daheim wird das auch nicht funktionieren.
Wenn du jetzt auch viel im Ausland unterwegs bist, Christian, wie wird das dort wahrgenommen oder sagst du das dann auch dazu, dass du in einer Milizfunktion tätig bist oder eben auch als Offizier tätig bist? Wie wird das im Ausland bei unterschiedlichen Firmen dann wahrgenommen oder eingeordnet?
Ich würde sagen, das ist proaktiv, das ist nichts, wo ich jetzt im Ausland bei unterschiedlichen Firmen damit aufschlage. Nichtsdestotrotz, wenn man es anspricht, ist es immer wieder was, was Thema wird und doch, glaube ich, gutiert wird. Vor allem als Offizier hat man da entsprechend schon ein Feedback, beziehungsweise oft geht man da in andere Diskussionen, auf jeden Fall.
Gibt es Erfahrungswerte bei dir, Stefan, oder bei dir, Anna, gerade wenn es in Richtung außerhalb des Berufs geht, vielleicht in Richtung Ausland, in Richtung Thematik Miliz, wo ihr einfach sagt, das wird vielleicht bei ausländischen Unternehmen anders wahrgenommen, wird außerhalb des Berufs anders wahrgenommen?
Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass in Ländern, die militärisch robust aufgestellt sind, um es mal so zu formulieren, die Wertschätzung, die mir gegenübergebracht wird, wenn sich herausstellt, dass ich Milizoffizier bin, eine ganz andere ist, als das in Österreich der Fall ist. Also quasi Frankreich oder Großbritannien, um zwei Beispiele zu nennen. Wenn dort irgendwo aufkommt bei einem Gespräch, dass ich Milizoffizier bin, ist die Reaktion meines Gegenübers eine ganz andere, als sie in Österreich ist, wenn ich irgendjemandem sage, ich bin Milizoffizier. Also viel positiver und es hat den Eindruck, es würde mehr verstanden, was ich alles gemacht habe, was ich alles kann, was ich alles mitbringe. Also den Hintergrund einfach höher eingeschätzt wird, der militärische.
Bei mir ist es so, ich habe es nicht jedem natürlich gleich auch auf die Nase gebunden. Berufsbedingt bin ich jetzt sehr viel auch in der Rüstungsindustrie tätig oder habe Kontakt mit der Rüstungsindustrie, wo es üblich ist, dass Manager auch einen Bundesheer, oft Bundeswehr-Background haben. Es rät sich dann manchmal in Interviews schon ein bisschen leichter, weil man weiß, okay, wir sozusagen gibt es einen gemeinsamen Nenner, über den man auch ein bisschen abseits vom eigentlichen Thema sprechen kann.
Jetzt haben wir so viel über dieses Milizthema per se gesprochen, aber ich würde gerne ein bisschen in dieses Praktische eintauchen. Also wie kann man sich eigentlich eine Milizübung vorstellen? Wie viel Vorlaufzeit hat es, bis tatsächlich der Arbeitgeber Bescheid weiß, dass jetzt ihr quasi für einen gewissen Zeitraum für eine Übung 1, 2, 3 Wochen fehlt? Kommuniziert ihr aktiv, dass ihr jetzt mal Zeit hättet, wieder was zu machen, oder kommt sozusagen die Einladung des Bundesheeres, hey, wir würden uns freuen, wenn wir jetzt mal wieder gemeinsam eine Übung machen? Genau, also quasi von Einberufung, Einrücken, tatsächlich gemeinsam zu üben, vielleicht auch dort ein bisschen wie dieses kameradschaftliche Verhältnis ist, ja. Und dann auch wieder, wenn die Übung abgeschlossen ist, hört man dann von den Milizkameraden bis zur nächsten Übung nichts mehr? Oder trifft man sich trotzdem, tauscht man sich aus? Also nehmt uns vielleicht doch bitte mal mit auf so eine praktische Reise durch eine Milizübung.
So einer klassischen Milizübung, die jetzt in der Regel, ich spreche von meinem Bataillon, alle 2 Jahre für ungefähr 10 Tage für das Kader auch durchgeführt wird, geht meistens eine vorbereitende Waffenübung im Ausmaß von 3 bis 4 Tagen voran, wo man den Ausbildungsraum erkundet, danach auch die Befehle schreibt und dann kommt die klassische Übung. Also man kann sich so den Zeitraum ungefähr 1 Jahr vorstellen an Vorbereitung von dieser vorbereitenden Übung bis Einberufung der Milizübung. Wie läuft es dann bei der Übung ab? Es ist meistens ein großes, unter Anführungszeichen, Chaos, bis alle kommen und zum Teil auch eingekleidet sind und Waffen ausgefasst haben und alle auch irgendwie im Übungsraum dann ihre Betten haben. Marcel, du hast doch noch gefragt, wie ist es nach der Übung? Natürlich hat man Kontakt, es gibt natürlich Kameraden, mit denen man vielleicht auch über die Übungen hinaus einmal auf ein Getränk geht. Ich als Kompaniekommandant bin aber oft auch die Anlaufstelle für meine Leute, die sagen, ich möchte die und die Kurse machen, ich möchte vielleicht eine andere Laufbahn machen, so ein bisschen der Berater und auch Door-Opener und Helfer, wenn es darum geht, irgendwo eine Connection zu machen oder zu sagen, was brauchst du für Kurse für den und den Schritt, und nachdem ich selber viel gemacht habe, auch schon noch Erfahrungen einbringen kann.
Ich darf da gleich einhaken, bei den Pionieren schaut es ein bisschen anders aus. Wir üben nämlich 2-wöchig, also der Übungszeitraum ist 10-tägig für die Mannschaft und 2-wöchig für das Kader und für die, also 2 Wochen lang für das Kader und die Offiziere. Das heißt, dieses Einschleifen, das du angesprochen hast, am Anfang ist ein bisschen Chaos. Das gibt's überall, auch bei uns, nur wir haben dann ein bisschen längere Zeit, um dann, wenn das Chaos abgeklungen ist, zu üben. Das ist auch dem geschuldet, dass wir als Pioniere meistens ein größeres Übungsvorhaben haben, wenn es ein Brückenbau ist, der einfach länger dauert, und entsprechend üben wir länger. Das zeichnet insofern das Resultat, dass wir in dieser Zeit sehr stark zusammenwachsen und auch die Aufgabe, die wir haben, meistens beim Pionieren, wie gesagt, ein Bauvorhaben, ein Brückenbau, sehr zusammenschweißt und am Ende dann immer wieder mit einem schönen Kameradschaftsabend endet. Die Kameradschaft ist sehr hoch bei uns und ich glaube, bei uns in der Pionierkompanie Steiermark haben wir ein großes Maß an Verlängerern, die einfach gern dabei sind und gern wiederkommen. Der Kontakt ist auch außerhalb der Übungen vorhanden, in den einzelnen Zügen oder bei den Offizieren. Aber sonst ist es sehr ähnlich, der Planungshorizont ist auch ähnlich, vorgestaffelte Waffenübung beziehungsweise im übungsfreien Jahr eine Sonderwaffenübung. Der Arbeitgeber weiß entsprechend auch langfristig Bescheid und so gesehen ist das auch planbar und auch dahingehend durchführbar.
Ja, ich ergänze vielleicht dazu noch, dass vor der Übung nach der Übung ist und nach der Übung vor der Übung, also dass zumindest aus meiner Sicht ein immer wiederkehrender Kreislauf ist. Auf der einen Seite gibt es natürlich den vorgegebenen Übungsrhythmus, alle 2 Jahre eine Milizübung durchzuführen. Das kommt natürlich aus dem System raus, ist systemisch vorgegeben. Aber dann gibt es ja noch weitere Aktivitäten. Die Sonderwaffenübungen wurden schon angesprochen, die dann angestoßen werden seitens der Milizkommandanten. Bei mir das Gleiche, freiwillige Ausbildungssamstage oder andere Ausbildungsschritte, die ich zwischen den großen Übungen einflechte, damit einfach das Kernpersonal, das immer wieder kommt, auch zu solchen freiwilligen Ausbildungen einfach auf den diversen Geräten aufgeschult bleibt, damit es dann auch in gewisser Weise als Train the Trainer fungieren kann und dann bei den nächsten Milizübungen wieder die eigenen Kameraden ausbilden kann und so weiter. Also das beginnt immer wieder von vorne, ist natürlich eine schöne Sache und mit den Personen, die dann immer wieder kommen, den Kameraden, die immer wieder dabei sind, wächst man dann natürlich auch zusammen.
Jetzt haben wir sehr viel über Milizausbildung, Milizübungen gesprochen. Wie schaut es eigentlich mit Einsätzen aus? Also Inlandseinsätzen oder vielleicht auch Erfahrungen aus dem Ausland?
Ja, wir hatten die Möglichkeit und Chance, muss man wirklich sagen, als Pionierkompanie Steiermark 2024 im September in den Einsatz zu gehen. Da war ja, wie wir alle uns noch erinnern können, diese Starkregenfälle in Österreich und vor allem in Niederösterreich und gesamt Niederösterreich wurde hier zum Katastrophengebiet erklärt und wir hatten gerade zufällig eine beorderte Waffenübung zu diesem Zeitpunkt und man hat entschieden in der obersten Führung, dass die Pionierkompanie Steiermark in den Einsatz gerufen wird. Und wir sind dann mit der gesamten Kompanie in der Stärke von 85 Mann eben in den Einsatz gegangen. Das war insofern recht herausfordernd. Wie schon angesprochen, im Übungszyklus in die ersten 3 Tage ist das Kader hier einberufen. Das ist am Mittwoch um 11 Uhr ist der Einsatzbefehl an mich gegangen und am Donnerstag um 8 Uhr ist die Masse der Kompanie eingerückt. Das heißt, eine sehr geringe Vorlaufzeit. Nichtsdestotrotz haben wir am Donnerstag um 23 Uhr den Einsatzraum erreicht und konnten da in einem 8-tägigen Einsatz wirklich der Bevölkerung helfen und genau diese Tugenden der Miliz, eben das zivile Know-how hier ausspielen, wie schon angesprochen, die Pioniermaschinenfahrer, Elektriker und diese erwähnten Berufe konnten hier wirklich dazu mitgenommen werden, um der Bevölkerung zu helfen, einerseits. Andererseits haben wir erlebt, dass wir augenscheinlich eine sehr gute Ausbildung haben, da wir in Berufsverbände eingegliedert waren, die allesamt das Feedback gegeben hat. Man hatte nicht erkennen können, dass wir reine Milizeinheit sind. Das hat auch hier von der Führung abwärts sehr positive Erfahrungen und auch aus der Bevölkerung sehr positive Erfahrungen und unseren Briefe im Nachhinein von den Haushalten erreicht, denen wir geholfen haben, die da entsprechend dankbar waren. Und auch resultierend daraus kann man, glaube ich, stolz erwähnen für die Binier-Kompanie Steiermark. Wir wurden ausgezeichnet mit dem Special Award im Rahmen des Militär des Jahres. Und meine Wenigkeit, ich war nominiert zum Soldat des Jahres. Hat nicht gereicht, die Nominierung ist aber trotzdem ein großes Zeichen für das, was wir da geleistet haben. War für alle eine Riesenherausforderung. Viel Arbeit, aber es war eine Riesenmotivation für die gesamte Kompanie. Und einmal zu zeigen, was wir wirklich können und das tun, für das wir eigentlich in der Miliz sind, nämlich der österreichischen Bevölkerung helfen.
Ja, ähnlich. Einer der Einsätze, in denen ich war 2013. Das war auch ein Hochwassereinsatz. Damals war ich noch beim Jägerbataillon Oberösterreich, war ich noch dort beordert, war mal in Schärding eingesetzt. 2020 war ich dann Kompaniekommandantin der Jägerkompanie Tulln, wie die Miliz teilaufgeboten wurde im Rahmen der Covid-Krise. Wir waren dann in den Bezirken Gmünd und Weidhofen an der Theia eingesetzt. Zum einen zur Überwachung der grünen Grenze, also der geschlossenen Grenzübergänge, zum anderen in Assistenz zur Polizei auch und zur Gesundheitsbehörde bei den offenen Grenzübergängen. Das war insofern sehr spannend, weil ein Mobilmachungsfall eigentlich durchgespielt wurde. Ich weiß, dass die ganze Kompanie damals vor dem Fernseher oder dem Computer saß und die Pressekonferenz sich angehört hat, bei der die Frau Bundesministerin verkündet hat, welche Einheiten in den Einsatz gehen, welche Einheiten hier aufgeboten werden. Wir waren dann allerdings nur 3 Wochen im Einsatz. Der Einsatz wurde für uns früher abgebrochen, weil einfach kein Bedarf mehr bestanden hat. Aber alleine das durchzuspielen war schon sehr, sehr interessant. Und jetzt in meiner Funktion als Kommandantin AFTRU sprechen wir von Auslandseinsätzen. Auslandseinsätzen zur Katastrophenhilfe. 2023 zum Beispiel bei dem großen Erdbeben in der Türkei war die AFTRU im Einsatz zur Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche letztes Jahr an der Grenze Ungarn-Slowakei. Aber was wir auch gehabt haben letztes Jahr, waren eine Reihe großer Zertifizierungsübungen, die im Endeffekt Einsätzen nachempfunden waren, wo es dann für uns darum gegangen ist, ABC-Fähigkeiten in internationalen großen Übungen einzubringen und eben hier Trinkwasser aufzubereiten oder Waldbrände zu löschen oder entsprechend auch Personen aus Vertrümmerungen zu bergen unter ABC-Bedingungen.
Diese Kameradschaft und das Zusammenwachsen ist natürlich eine Thematik, die sich durchzieht durchs Bundesheer. Aber jetzt mal Karten auf den Tisch. Es ist eine Zusatzarbeit, eine Zusatzverantwortung, die ihr übernehmt. Was ist da die Motivation dahinter, dass man dann trotzdem sagt, okay, diesen Mehraufwand nehme ich in Kauf, mache ich gerne. Was ist die Motivation, wo man eh schon vielleicht durch den Zivilberuf, durch das Privatleben eh schon quasi ansteht, irgendwo an Kapazitäten, sich dann trotzdem noch überwindet und sagt, na, Miliz, das ist eine gute Sache, das mache ich.
Da darf ich gleich einhaken, weil du hast es da angesprochen, auch die Familie, die in diesem ganzen Kontext mitspielt, ziviler Beruf, Familie, vor allem aus meiner Person mit 2 Kindern sehr fordernd und gerade da einen Cut zu machen und sagen, so, jetzt lassen wir mal beides auf die Seite und tauchen in ein neues Leben unter Anführungszeichen ein, was es ja ist. Man hat komplett andere Rahmenbedingungen, eine andere Örtlichkeit, man ist oft auch aufgrund der Tätigkeiten abgeschnitten vom privaten und zivilen Beruf und kann sich auf komplett eine neue Umgebung oder neue Aufgabe konzentrieren und das ist eine gute und tolle Abwechslung einerseits, das ist das, was mich immer wieder motiviert, und andererseits die Aufgabe per se, einfach in meinem Fall eine Kompanie zu führen mit 100 bis 110 Leuten und zu sagen, am Anfang der Woche hast du die Aufgabe, dort drüben das jenseitige Ufer zu erreichen und da sind deine Teile, die du damit zur Verfügung hast. So eine Aufgabe kriegt man im zivilen Leben nicht. Und zum Schluss dann über Brücke zu schreiten, die man selbst in Eigenverantwortung mit der Kompanie gebaut hat, ist natürlich eine tolle Herausforderung. Und was auf jeden Fall immer wieder motiviert.
Wenn du das Familiäre jetzt angesprochen hast, hast du da natürlich vielleicht auch rückblickend auf die Jahre irgendwie eine Entwicklung festgestellt, vielleicht, dass sich die Ansicht deiner Frau, deiner Kinder dann irgendwann einmal gewandelt haben, vielleicht am Anfang, wo die Frau noch gesagt hat, na, jetzt musst du nicht auf eine Milizübung anfahren, bis hin zu jetzt vielleicht, das lautet, naja, wir brauchen ja die Miliz, weil wir gesehen haben, Brücken bauen umso wichtiger bei Naturkatastrophen und im scharfen Einsatz dann quasi.
Ich würde sagen, nachdem meine Frau und ich uns kennengelernt haben, wo ich schon mitten in der Ausbildung war, war meine Frau das zumindest gewohnt, dass ich alle 2 Jahre gebunden bin und ist dann mitgewachsen, genauso wie meine Kinder. Und ich glaube, beide schätzen das sehr, was ich mache, auch wenn es sehr, sehr zeitintensiv ist. Aber gibt es keine Vorbehalte, im Gegenteil, ich glaube, das wird schon gutiert, dass ich mich da immer wieder einbringe. Aber natürlich, die Abwesenheit ist halt, was doch zwischendurch belastend ist.
Wie schaut es bei den beiden anderen aus mit der Motivation für diese Verantwortung, für diesen Mehraufwand?
Könntest du bitte einfachere Fragen stellen? Nein, Spaß beiseite. Meine Motivation ist, es ist ein zweiter Beruf, ein Nebenberuf mit viel Verantwortung. Das haben wir jetzt eh auch schon gehört. Es ist eine große Netzwerkveranstaltung, auch wenn man das für private, wenn man das für zivile Zwecke so sehen möchte. Man hat im Kameradenkreis unterschiedlichste Positionen, vom Softwareentwickler bis zum Arzt. Auch nicht schlecht, sage ich, solche Leute in Uniform zu kennen und dann auch die Nummer eingespeichert zu haben zum Beispiel. Ja. Es ist auch dahingehend interessant, dass man beim Bundesheer Dinge macht, die man in der Privatwirtschaft schlicht und einfach nicht machen kann. Ich denke jetzt an die letzte Übung, Handgranaten werfen. Das kannst du zivil, nicht legal. Auch wenn es nicht so spektakulär ist, wie es klingt, aber trotzdem all das, diese Ausbildung dorthin, Schießen mit verschiedenen Waffen, einfach Führen von so vielen Leuten. Also meine Kompanie ist jetzt nicht so stark, leider, weil es einen großen Personalmangel gibt, vielleicht auch ein kleiner Aufruf kommt zur Miliz, aber 100 Leute schafft man nicht ganz, aber trotzdem vor so vielen Leuten zu stehen und denen Aufträge zu geben und dieses direkte Führen und nicht machen wir Videokonferenz und schreiben unser E-Mail oder WhatsApp, sondern die stehen vor dir, die wollen Aufträge, da kommen Rückfragen, das muss funktionieren und schnell umgesetzt sein. Ja, also der Zeitdruck ist beim Militär auch ein Thema.
Du hast die Personalwerbung gestartet. Stefan, wie würdest du denn werben für die Miliz? Wie würdest du, du lachst jetzt, aber was würdest du jemandem jetzt sagen, der eben vielleicht gerade seinen Grundwehrdienst abgeschlossen hat, jetzt mitten drunter ist, wie auch immer, ja, bei dem es vielleicht auch schon einige Jahre her ist, ja. Aber was ist der Reiz der Miliz? Was ist das, was du nach wie vor sagst, doch, es zahlt sich aus, zur Miliz zu kommen?
Im Prinzip das, was ich schon gesagt habe, es ist dieser Netzwerkgedanke, es erschließt sich ein ganz neues Feld an neuen Leuten, oft ist man durch Studium eh in einer Bubble drinnen oder beruflich sozusagen, Christian, du wahrscheinlich unter lauter Auto- oder Motorradingenieuren, bei mir wahrscheinlich ist die Medien-Journalisten-Bubble, aber durchs Bundesheer habe ich mit ganz anderen Leuten auch Kontakt gefunden, das schätze ich sehr. Warum soll jetzt jemand noch zum Bundesheer kommen? Weil er einfach Dinge macht, die er privat nicht machen kann. Das ist aus meiner Sicht ein sehr interessanter Faktor, gerade für junge Männer. Da ist Abenteuer zu Hause.
Nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen, Anna.
Ja, auch für junge Frauen, absolut. Es zahlt sich aus, zum Bundesheer zu gehen, zur Miliz zu gehen. Wie du sagst, Stefan, ich schließe mich da ganz an, Dinge zu machen, die du im Alltag nicht machst. Sei es eine gewisse Abwechslung für 10 Tage Übung, einfach raus aus dem Zivilberuf und rein in die Uniform und in ein anderes Abenteuer, um bei diesem Wort zu bleiben. Was mir auch extrem gut gefällt, sind Übungen per se, wo du etwas erreichst oder auch die großen Zertifizierungsübungen letztes Jahr im europäischen Rahmen mit der AFTRO, die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Nationen gefordert haben, wo eine riesengroße Aufgabenstellung am Anfang stand und am Ende der Übung man dann reflektieren kann, was hat man gut gemacht, was hat man schlecht gemacht, was könnte man verbessern, was kann ich mitnehmen und lernen, aber mit einem enormen positiven Gefühl aus dem Ganzen rausgeht, weil man einfach eine riesige Aufgabe bewältigt hat, die man im Zivilberuf, ich zumindest so in diesem Bereich, nicht zu bewältigen habe, auch wenn mein Beruf alles andere als langweilig ist. Aber das, was das Bundesheer hier bietet an Möglichkeiten, sich auszuprobieren, sich zu verwirklichen, das habe ich im Zivilberuf so nicht.
Ja, ich möchte da anknüpfen, Herr Stefan, weil du angesprochen hast, die unterschiedlichen Charaktere und den unterschiedlichen Background der Milizsoldaten. Das kann ich nur unterstreichen und hatte die Möglichkeit, 2024 mit meiner Kompanie in den Hochwassereinsatz zu gehen. Und gerade da hat sich gezeigt, wie die Fähigkeiten aus dem Bürger in Uniform da mitspielen, um Leuten zu helfen. Wir haben Baggerfahrer, die im Zivil in Baumaschinenfirmen unterwegs sind, die haben da unsere schweren Pioniermaschinen bewegen können. Wir haben die Elektriker, die das Haus, das überschwemmt war und keinen elektrischen Zugang mehr gehabt hat, reparieren haben können. Wir haben Psychologen, die dann wirklich auch beurteilen haben können, der gerade sein Haus verloren hat, wieder agiert. Da müssen wir jetzt medizinisch genauer drauf schauen. Also wirklich den unterschiedlichen Background der Soldaten, wie man die zusammenführen kann und damit auch oft im Vergleich zu Berufssoldaten eine unterschiedliche Herangehensweise, eine Problemlösung findet, die vielleicht jetzt nicht ganz so militärisch Punkt auf Punkt ist, aber das ähnliche, gleiche Resultat bringt, aber ein bisschen anders aus der Miliz heraus gestaltet. Und ich glaube, dieser ganze, das runde Ding hier macht uns aus und motiviert uns auf jeden Fall.
Christian, wir haben ja vor der Podcast-Aufnahme kurz über Kurse gesprochen. Das wäre noch ein Asset für die Personalwerbung. Du kannst dir abseits deiner Laufbahnkurse zum Beispiel an der Militärakademie zahlreiche, sage ich mal, Soft-Skill-Kurse absolvieren, von Präsentationstechnik, Rhetorik, mediengerechtes Verhalten habe ich da mit dem Brigadier Zibulka gemacht, Konfliktmanagement, you name it. Und das ist ein Riesenausbildungsangebot, wo du sozusagen während der Ausbildung auch noch bezahlt bekommst. Und diese Kurse würden in der Privatwirtschaft viel Geld kosten.
Und ich hake jetzt da noch bei dem Thema Geld ein, Bezahlung. Auch das ist natürlich ein Argument, in die Miliz zu gehen, sich das einmal anzuschauen, neben dem Studium, als Beruf neben dem Studium die Ausbildungen zu machen, für die du bezahlt bekommst und nebenbei noch etwas Tolles mitnimmst.
Mittlerweile kriegst du auch eine Ausbildungsvergütung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Für jeden Milizübungstag sind das ungefähr 100 Euro auf einem Bildungskonto, das du dann für Ausbildungen aller Art in der Privatwirtschaft ausgeben kannst.
Da möchte ich einhaken, nicht nur die Ausbildung, die man selbst machen kann, sondern man hat auch während des Studiums, als Beispiel für Realarbeit, um es zu nennen, auch die Möglichkeit, selbst auszubilden. Also die Einheiten suchen oft Ausbilder, sei es jetzt Gruppenkommandanten oder höher, die dann Grundwehrdiener ausbilden. Das gibt dann einerseits die Möglichkeit, eben einen Zuverdienst zu haben. Andererseits kann man sich selbst persönlich weiterentwickeln, weil man dann führen kann, die ersten Erfahrungen sammeln als Gruppenkommandant. Auch das bietet die Möglichkeiten und die Chance als Milizsoldat.
Ja, weitere Infos dazu gibt es nämlich auf miliz.bundesheer.at. Aber ihr habt es auch schon angesprochen, es ist sehr persönlichkeitsbildend und persönlichkeitsfördernd. Was sind aber so Eigenschaften, wo ihr sagen würdet, das sollte ein Milizsoldat vielleicht von Haus aus mitbringen? Oder gibt es spezielle Eigenschaften, die man mitbringen sollte eigentlich?
Ich werfe ein gewisses Durchhaltevermögen ein, dass man nicht bei der ersten Schwierigkeit, beim ersten Stein, der vielleicht irgendwo am Weg liegt, das Handtuch wirft und sagt, so danke, das war's.
Ich werfe ein, dass er Spaß an der Sache haben sollte. Im Sinne von, er kommt jetzt auf eine Übung, er ist jetzt 10 Tage, weiß nicht, am Truppenübungsplatz, Seetaler, Alpe, Almsteig, wo auch immer. Er weiß, irgendwann ist die Übung aus, dazwischen machen wir das Beste draus. Es gibt nicht immer angenehme Tage, aber am Abend ist meistens lustig. Besonders am Kompanieabend, Christian, den hast du schon angesprochen. Ich kenne den der Pioniere nicht, aber bei uns in der Stabskompanie ist er auch sehr zünftig.
Ich werfe ein Flexibilität. Ich glaube, das Bundesheer zeichnet aus, dass es für alles klare Richtlinien und Prozesse gibt. Aber ich glaube, die Miliz zeichnet aus, dass man diese kennen, aber auch Wege dann vorbei oder parallel dazu finden und sagen, okay, so ist es vorgeschrieben, aber so ginge es auch. Und die Rahmenbedingungen geben jetzt vor oder zwingen uns dazu, da ein bisschen auszuweichen. Wir haben auch das Know-how aus der Privatwirtschaft, um da jetzt ein bisschen flexibler und open-minded zu denken und diese Möglichkeiten zu erschaffen, diese Flexibilität, glaube ich, braucht man und hilft da.
Wir sind sehr in das Thema der Miliz eingetaucht. Wir haben über sehr viel gesprochen. Was wir ein bisschen vernachlässigt haben, waren tatsächlich eure Verbände. Und ihr seid alle drei bei spannenden Verbänden. Und darum würde ich einfach sagen, wir lassen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bei einer Abstimmung einfach entscheiden auf Spotify, was wir oder welchen Verband wir uns genau einfach anschauen bzw. anhören dürfen beim nächsten Mal. Und damit übergebe ich euch jetzt eigentlich die Möglichkeit, euren Verband nochmal zu pitchen und Werbung dafür zu machen. Schere, Stein, Papier, wer beginnt?
Ja, dann fange ich an. Pioniere sind immer vorne, deswegen starten wir als Erster. Ja, Pionierkompanie Steiermark, eh schon vorgestellt, nur kurz zum Background, 2007 gegründet als eine der Pionierkompanien pro Bundesland. Was zeichnet uns aus? Prinzipiell die Fähigkeiten der Pioniere, sehr technisch im Background, angesprochen schon, Brücken bauen, also im Prinzip hemmen und fördern der Bewegung, Also fördern der eigenen, hemmen der feindlichen Bewegung. Wir bauen Brücken, wir sprengen Brücken, wir haben Sprengdienst, Sperrdienst, die sind sehr vielfältig, Waffen- und Schießdienst. Also das gesamte Spektrum kann man da beleuchten, technisch, militärisch, gefechtstechnisch und Gefechtsdienst und natürlich den Background, den wir haben mit dem Einsatz und den Einsätzen, die wir als Pionierkompanie Steiermark schon durchgeführt haben. Und wenn es natürlich dann die Möglichkeit gibt, mit dem Pionier-Kompanieamt dabei zu sein, gibt es sicher die eine oder andere Anekdote dann zum Schluss.
Und wenn die Pioniere das Gelände ordentlich vorbereitet haben, dann kommen wir, das Jägerbataillon Wien 2. Wir sind, sage ich mal, ein paar hundert Leute und sollten noch um ein paar hundert Soldaten mehr sein. Wieder ein Personalaufruf an dieser Stelle. Wir bestehen aus 4 Jägerkompanien und einer Stabskompanie und natürlich dem Bataillonskommando. Wir waren in der Vergangenheit sehr im Bereich schutzkritischer Infrastruktur eingesetzt. Dahingehend waren auch unsere Übungen ausgerichtet aufgrund der geopolitischen Lage. Gehen wir aber jetzt wieder in die Landesverteidigung, üben da die Einsatzarten Angriff, Verzögerung, Verteidigung und Schutz. Und das ist jetzt auch die Stoßrichtung in den nächsten Jahren und bei den nächsten Übungen von schutzkritischer Infrastruktur zur Landesverteidigung zu gehen. Und wir sind, das muss ich auch sagen, das coolste Bataillon in Wien.
Ja, und ich bringe die ABC-Abwehr ins Spiel, die Abwehr atomarer biologischer chemischer Waffen. Die AFTRU hat einen doppelten Auftrag, zum einen in der militärischen Landesverteidigung die Fähigkeiten einer ABC-Abwehrkompanie einzubringen, das heißt Retten und Bergen, ABC-Aufklärung, Dekontamination und Trinkwasseraufbereitung. Der zweite Auftrag, und für das sind wir sicherlich am besten bekannt, ist aber die internationale humanitäre Katastrophenhilfe. Das heißt, es gibt ein großes Desaster, eine große Katastrophe im Ausland, sei es ein Erdbeben, und wir werden alarmiert, verlegen innerhalb kürzester Zeit in den Einsatzraum und bringen dort unsere militärischen Fähigkeiten im Rahmen des Zivilschutzes ein.
Stefan, weil du es vorher angesprochen hast, dass ich quasi immer die schwierigen Fragen stelle, da würde ich jetzt versuchen, dass wir nicht mit einer Frage enden, sondern ich lasse euch einfach den Satz vervollständigen. Miliz ist für mich
das Fledermauskostüm in der Nacht.
Wir bleiben quasi thematisch dabei, großartig. Christian und Anna, wenn fertig gelacht wurde, Miliz ist für mich
eine absolute Bereicherung.
Die dritte Säule neben Privat- und zivilen Beruf in meinem Leben.
Wundervolle Schlussworte und doch ein bisschen Flair von Superhelden hier am Tisch. Danke an meine Gäste. Danke auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir freuen uns schon drauf, wenn ihr auch das nächste Mal wieder herhört.
Das war Hergehört, der Bundeswehr-Podcast. Ihr habt Fragen, Feedback oder Themenwünsche? Schreibt uns eine Mail an podcast@bundeswehr.at. Wir freuen uns auf euch.